Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Und ich wünsche einen schönen guten Morgen. Ich freue mich auf eine Stunde mit der Sprachwissenschaftlerin Luise F. Pusch. Und die hat vor fast 40 Jahren schon Deutsch als Männersprache entlarvt. Sie wunderte sich damals zum Beispiel darüber, warum Tampons mit dem Satz beworben wurden, die Menstruation ist bei jedem ein bisschen anders. Also selbst bei der Regelblutung waren Frauen sprachlich nicht erkennbar. Solch offensichtlichen Blödsinn hat sie nicht nur die Sprachwissenschaft, sondern oft auch Glossen entgegengehalten. Ich grüße Sie, Luise F. Pusch. Herzlich willkommen im Deutschlandfunk Kultur.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Frau Heise.
Sagen Sie, ich sage gerade Glossen gegen Blödsinn. Ist Humor ein gutes Mittel im Bemühen um geschlechtergerechte Sprache?
Ja, auf jeden Fall. Die Leute sind ja inzwischen seit 40 Jahren schon genervt und mögen das eigentlich nicht, dass man in ihrer Sprache da so herumfuscht. Und deswegen ist es hilfreich, wenn ich ihnen mit etwas Humor irgendwie die schwere Stimmung etwas verbessere. Ja, auf jeden Fall.
Was haben Sie als letztes aufgespießt?
Ja, wir haben ja eben in den Nachrichten gehört, die Elbphilharmonie. Mhm. Ich war zufällig gestern Abend in der Elbphilharmonie. Ach. Und habe das alles erlebt. Und also das Interessante war, die wurden nicht von dem Dirigentenpult gelöst, sondern irgendein findiger Mensch hat das Dirigentenpult auseinandergenommen und hat da, wo die sich angeklebt hatten anscheinend, dieses Gitter einfach rausgezogen und zur Seite geschoben. Die folgten ihm dann irgendwie lahm, fromm, die Armen. Darum geht es mir aber nicht. Also Stichwort Elbphilharmonie, da sind ja unendlich viele Leute passen da rein und in der Pause müssen viele ja mal auf die Toilette.
Ja.
Ja, und Sie glauben es nicht, es gibt da praktisch zwei Toiletten und da standen ungefähr 15 Frauen davor. Und daneben waren die Herrentoiletten und da gingen die Männer raus und rein. Ja, offenbar war da genug Urinale für sie und dann auch noch Kabinen. Ich denke, das hat irgendein Mann geplant oder eine Gruppe von Männern. Frauen können da bei der Planung nicht dabei gewesen sein von dieser Elbphilharmonie.
Verhunzung der deutschen Sprache, das ist noch, würde ich mal denken, einer der freundlicheren Vorwürfe, den Frau eventuell erntet, wenn sie versucht, geschlechtergerecht zu sprechen, so wie ich das ja jetzt gerade versuche. Luise Pusch macht das seit mehr als 4 Jahrzehnten. Hatten Sie, Frau Pusch, eigentlich eine Ahnung davon, wie lang der Kampf werden würde, als Sie die deutsche Sprache damals unter dem Aspekt unter die Lupe genommen haben?
Nein, wir haben eigentlich gehofft, das geht so in 10, 15 Jahren. Und da haben wir uns einfach völlig verschätzt. Aber es ist dann jetzt nach 40 Jahren doch, also auch gerade mit der Hilfe des Deutschlandfunks, eigentlich sehr publik geworden. Und das wiederum habe ich auch nicht erwartet, dass es dann so schnell doch geht.
Jetzt in den letzten Jahren, ne? Mit dem
ja.
Von Ihnen ja durchaus auch mit weiter verbreiteten Binnen-I. Fangen wir mal aber bei Ihrer die Anfang der wissenschaftlichen Karriere an, da war Ihnen das nämlich selber noch irgendwie gar nicht so ein großes Problem. Wann fiel Ihnen auf Deutsch als Männersprache? Also Deutsch ist eine Männersprache.
Ich wurde eigentlich von Frauen aus der Frauenbewegung darauf hingewiesen.
Da merkt man, wie gewöhnt man das selber ist, ne?
Also dass
man
ja, also ich zum Beispiel in den 50er, 60er Jahren, da lernten wir, Behörden sind anzusprechen mit sehr geehrte Herren. Ja. Also das war die allgemeine Anrede und ich fand es komisch, aber ich habe mich da nicht aufgelehnt. Also wir haben das so akzeptiert wie das Wetter etwa. Sich da aufzulehnen hat ja auch keinen Zweck. Und dass man da was ändern kann oder Frau, das haben mir eigentlich andere nahegebracht, diese Idee. Ja. Und ich war zuerst etwas störrisch, so auch als Fachwissenschaftlerin, habe gesagt, ihr seht das alles nicht so ganz richtig und systematisch. Die haben aber darauf bestanden, dass die Sprache frauenfeindlich wäre und geändert werden müsste. Und ich habe dann mein Augenmerk auch etwas genauer darauf gewandt, besonders eigentlich durch eine Kontroverse. Meine Freundin und Kollegin hatte da einen Aufsatz veröffentlicht über Frauensprache und Linguistik, glaube ich, in den linguistischen Berichten unserer Fachzeitschrift damals. und hatte darauf hingewiesen, dass das also doch vieles unmöglich ist in der deutschen Sprache. Und die wurde dann heftig angegriffen von einem männlichen Kollegen. Und daraufhin wollten wir uns wehren und haben dann gesagt, gut, ich mache jetzt die Antwort, also Luise Pusch und nicht Senta selber, damit die draußen merken, da ist nicht nur eine, die das merkwürdigerweise behauptet, sondern da sind mehrere, vielleicht sogar viele. Also wir Männer müssen aufpassen. Das haben wir damit signalisiert und ich bin da einfach sehr viel genauer dann eingestiegen in meiner Replik auf dieses Mansplaining von Herrn Kalverkämper, so hieß der Mann. Und da habe ich gemerkt, es ist letztlich noch viel schlimmer,
als sie geahnt haben.
Als die anderen, also auch die Frauen aus der Frauenbewegung, es sich so gedacht haben. Es ist systematisch, wird die Frau diskriminiert in der Sprache.
Also zum Beispiel haben sie dann sowas gesagt, wie wenn 99 Lehrerinnen in einem Raum sind, dann kommt ein Lehrer dazu, dann sind das plötzlich 100 Lehrer. So,
Dinge, ne? Also das schreibt unsere deutsche Grammatik vor. Und also nicht nur die deutsche, sondern viele europäische Sprachen. Insgesamt, wir nennen das die Genussprachen.
Wenn ich jetzt zum Beispiel unsere Hörerinnen und Hörer anspreche und von Lehrerinnen und Lehrern rede und von Schülerinnen und Schülern oder von Studentinnen und Studenten berichte, dann habe ich ja irgendwann beim Sprechen Knoten in der Zunge. Sie haben aber Vorschläge für bequemes und geschlechtergerechtes Deutsch immer gemacht. Sagen Sie mal zwei.
Ja, also das große I ist bekannt geworden. Es ist allerdings nicht mein Vorschlag, sondern tatsächlich von einem Mann, einem Schweizer Journalisten, Christoph Busch. Dem war das eben auch, hat er auch Knoten in der Zunge schon bekommen vom Sprechen im Radio. Und auch vom Schreiben. Und der hat das große I erfunden. Früher schrieb man dann immer so einen Schrägstrich mitten im Wort. Und er hat den Schrägstrich und das kleine I zusammengezogen, also optisch zu dem großen I. Das war so der erste Vorschlag. Und natürlich kam dann immer anschließend die Frage, zum Beispiel in Diskussionen, ja, wie soll man das denn überhaupt aussprechen? Ja, und ich habe dann vorgeschlagen, eben mit dieser Genderpause, wie es heute heißt. Früher haben wir gesagt Knacklaut oder Glottisschlag. Also wir haben ja, wenn wir sagen Spiegelei, das unterscheidet sich von Spiegelei. Und der Unterschied ist genau dieser Knacklaut, Spiegelei. Und dann eben sagen wir BürgerInnen oder HörerInnen. Und das bedeutet letztlich Hörerinnen und Hörer.
Ja.
Das war so ein Vorschlag. Der andere Vorschlag haben Sie ja auch schon realisiert in Ihrer Ansage, das Wort Frau statt Mann. Also Frau fühlt sich hier sehr wohl und das war dann sehr produktiv. Dann sagten viele auch, Mensch fühlt sich hier sehr wohl, Lesbe fühlt sich prima hier und solche Sachen. Also plötzlich wurden solche Personenbezeichnungen gebracht ohne Artikel. Ähnlich wie eben Mann ja auch immer, Mann tut das nicht und so. Es war ein sehr produktiver Einfall und geht letztlich, glaube ich, auf Verena Stephan zurück.
Letztlich hört man aber immer wieder das Argument, im sogenannten generischen Maskulinum sind die Frauen doch mitgemeint. Also warum, selbst Ihnen hat es ja früher gereicht, warum verkomplizieren?
Ja, welcher Mensch möchte schon mitgemeint sein, nicht wahr? Also ich habe mal Grabstätten gefunden, dass hier ruht die Familie Karl Müller. Also alle Kinder und vor allen Dingen die Ehefrau, die ruhen da und werden mitgemeint. Und normalerweise finden wir Maria Müller und die Kinder hätten auch irgendwie eine Erwähnung verdient. Und das gilt ganz generell für die Frauen in der Sprache. Mitgemeint möchte eigentlich niemand sein. Aber das zu wagen, das haben uns eigentlich dann erst so die verschiedenen Bürgerrechtsbewegungen, Frauenbewegungen nahegelegt. Und wir haben das dann aufgegriffen und vertieft und verbreitert. Naja, die Sprache wird ja tatsächlich komplizierter dadurch, aber da gibt es ja verschiedene Gegenmittel. Ich habe immer gesagt, also das generische Maskulinum ist zwar sehr einfach, aber das generische Femininum zum Beispiel ist ja auch sehr einfach. Also wenn wir dann sagen, also liebe Hörerinnen und ihr Hörer seid natürlich ganz herzlich mitgemeint, sonst wir wollen das nicht immer alles erwähnen, ist zu kompliziert. Dann gibt es natürlich normalerweise bei Männern einen Aufstand. Jedenfalls während der ersten 30 Jahre habe ich das immer erlebt.
Und jetzt befinden wir uns in den zweiten 30 Jahren.
Jetzt, also zu Beginn der zweiten 30 Jahre und da hat sich einiges beruhigt. Also 40% der Bevölkerung, auch Männer, viele Männer darunter, zum Beispiel beim Deutschlandfunk höre ich das hier eigentlich pausenlos, die Doppelform oder auch diese mit dem Gender Gap.
Ja, oder hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur genauso. Da meinen Sie wahrscheinlich auch mit, wenn Sie Deutschlandfunk sagen. Ich, genau, hier im Deutschlandfunk
ja,
Kultur.
Ja, ich meine, also DLF meine ich die ganze Nova und praktisch der...
Unsere Familie.
Die Familie DLF.
Ja. Wir sind mitgemeint. Im Radio wird ja gesprochen eben, da haben wir ja gerade. Also dieses große Binnen-I mit einer kleinen Pause, HörerInnen, will ja noch mehr. Will ja auch Transmenschen oder Menschen, die sich keinem Geschlecht zugehörig fühlen, mit einschließen. Sie haben eben auch gesagt, es ist natürlich gewöhnungsbedürftig. Wie leicht fällt Ihnen eigentlich ganz persönlich so eine Sprachumstellung?
Ich habe da... Damals im Jahre 78, da fing das an. Ich habe ungefähr 2 Jahre gebraucht, bis ich meine Sprache da angeglichen hatte und bis mir dieses generische Maskulinum immer fremder vorkam und mir jedes Mal auch auffiel. Und ich habe mal dann später in den 80er Jahren, habe ich einen Vortrag gehalten und in der Diskussion stand ein Student auf, nachdem viele sich geärgert hatten über das, was ich gesagt hatte. Der sagte dann, ja, mir geht es aber inzwischen so, ich fühle mich in meinem Lesefluss sehr behindert durch dieses generische Maskulinum. Ich komme damit nicht mehr zurecht. Das stört mich, also diese Aussage, das stört mich in meinem Lesefluss, all diese Doppelformen. Mhm. Die hat er einfach umgedreht und ich konnte mich dann natürlich nur anschließen. Aber aus dem Publikum hatte ich das vorher noch nie gehört.
Sie selber haben ein Enkelkind in den USA und das Enkelkind möchte nicht mehr als Frau oder Mann angesprochen werden. Das ist ja, da müssen Sie sich jetzt auch nochmal umstellen. Ist das jetzt so etwas, wo Sie auch wieder sagen, ich muss mich gewöhnen?
Ja, da muss sich die ganze Familie gewöhnen. Dieses Enkelkind ist auch noch Teil eines Zwillingspaars. Und das Pronomen ist ja they. Also Adrian, so heißt unser Enkelkind jetzt, möchte mit they nicht angesprochen, sondern besprochen werden, wenn wir über das Enkelkind sprechen, mit they. Das haben wir alle ganz gut jetzt gelernt. Das Problem ist nur, dass they sich ja auch auf das Zwillingspaar bezieht. Das ist Plural. Aber damit gehen wir ganz gut um. Es schwieriger fast ist es noch, wenn ich auf Deutsch über mein Enkelkind sprechen möchte. Denn da haben wir noch keine Lösung gefunden. Ich denke, wir übernehmen ja vieles aus dem Englischen. Im Moment sieht es so aus, als ob wir dieses they übernehmen.
Zu Gast ist die Sprachwissenschaftlerin Luise F. Pusch, ist in Gütersloh geboren, im Krieg noch, 1944, dort auch aufgewachsen. Und ihre Mutter hatte sich von ihrem Vater getrennt, trotz 3er kleiner Kinder. Frau Pusch, Sie hatten eine sehr starke Frau als Vorbild. Würde ich jetzt mal darauf schließen, stimmt das?
Ja, das ist wirklich wahr. Also besonders eindrücklich war das, eben, dass sie gegen die ganze Tradition ihrer Familie rebelliert hat. Sie war die erste Missionarstochter, stammte aus sehr christlichem Hause. Die erste Missionarstochter, die sich hat scheiden lassen in ganz Deutschland. Und die Familie war entsprechend entsetzt.
Und später nochmal entsetzt, weil sie einen 13 Jahre jüngeren Mann zum Partner genommen hat. Also hat sie offenbar nicht so viel auf die Ansicht von anderen gegeben, ihre Mutter?
Vielleicht eher so, sie war sehr geradlinig und wenn sie nun mal einen jüngeren Mann liebte, dann stand sie zu dieser Liebe, egal wie. Sie hat eigentlich diesen Konflikt nicht gesucht, aber wenn er nötig war, hat sie sich ihm gestellt.
Sie haben in sehr armen Verhältnissen gelebt, das kann man sich auch vorstellen, wenn also ihre Mutter für das Auskommen der ganzen Familie sorgen musste, jedenfalls viele Jahre lang. Sie hat aber trotz dieser Verhältnisse darauf bestanden, auch meine Töchter gehen aufs Gymnasium.
Ja, das war überhaupt Tradition in der Familie. Das war eigentlich eine gutbürgerliche Bildungsfamilie, aus der sie stammte. Die Verwandten waren Ärzte, Ärztinnen und Pastoren. Pastorinnen gab es ja noch nicht. Also jedenfalls bildungsbürgerliche Familie, diese Tradition hatte sie und deswegen war das für sie überhaupt gar keine Frage. Interessanter ist eigentlich ihre Mutter gewesen. Die durfte ja noch nicht studieren, aber hat auch ihre Mädchen in den 20er Jahren alle studieren lassen, obwohl die auch kein Geld hatten.
Also schon über Generationen gelebte Gleichberechtigung eigentlich.
In dem Punkt auf jeden Fall, aber ansonsten eben Doppelbelastung. Also meine Großmutter, die sie die Kinder alle aufs Gymnasium geschickt hat, die hat zu mir gesagt, also dein Bruder, der Gotthard, der muss ja später mal eine Familie ernähren, deswegen kümmerst du dich hier jetzt um den Haushalt. Also ich hatte auch meine Hausaufgaben, aber ich musste zusätzlich den Haushalt machen.
Also da war es dann doch wieder so typisch eingefahren.
Mhm. Das war eine interessante Mischung.
Sie haben gerade eine Biografie veröffentlicht, Gegen das Schweigen heißt die. Und gleich am Anfang lese ich folgende Zitate. Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. Das von Ludwig Wittgenstein. Und dann Ihre Erwiderung sozusagen, wovon man nicht sprechen kann, davon wird man krank. Erzählen Sie uns mal, wovon Sie schweigen mussten.
Ja, ich merkte so etwa mit 10 Jahren, dass ich mich eher zu Frauen, zu Mädchen hingezogen fühlte. Ich verfiel in eine besessene Verliebtheit in meine Klassenkameradin und stellte einfach fest, ich kann gar keinen anderen Gedanken mehr fassen. Ich denke eigentlich immerzu an sie. Es war mir fremd. Ich musste irgendwie damit umgehen und dann im Laufe der Jahre konnte ich das dann bei mir einordnen, dass ich wahrscheinlich eben lesbisch bin. Das habe ich so mit 13 Jahren wahrscheinlich zum ersten Mal gehört. Das Wort gehört und natürlich immer mit äußerstem Abscheu, Homosexuelle und Lesben. Mhm. Es hieß ja Lesbierinnen damals, das Wort gab es auch nicht, das Wort Lesben. Also ich merkte, ich bin, was meine sexuelle Orientierung betrifft, nicht richtig, nicht normal. Und ich muss das auf alle Fälle geheim halten. Denn wenn ich das zum Beispiel dieser Freundin erzähle, dass ich mich in sie verliebt habe, dann hatte ich sie mit Sicherheit verloren, auch ihre Familie. Das habe ich durch alles, was mir die Umgebung so mitteilte, klar erkannt. Das ist etwas, das ich auf jeden Fall geheim halten muss. Und diese Art Geheimhaltung, also das im Versteck leben, hat mich auch in eine dauernde Anspannung gestürzt und in große Ängste, dass es vielleicht doch herauskommt. Und ich habe das Buch geschrieben, weil in letzter Zeit so viele Männer über ihre Jugend auch geschrieben haben, schwule Männer, über diese Kämpfe und Krämpfe ihrer Kindheit und frühen Jugend. Und die Frauen haben weiter geschwiegen, als ob es da nichts zu sagen gäbe. Mhm. Und aus feministischen Gründen habe ich gedacht, das geht eigentlich nicht mehr, dass wie üblich die Frauen schweigen und die Männer hier das Feld besetzen, sodass es dann so aussieht, als ob männliche Homosexualität ungefähr dasselbe wäre wie lesbisch sein und deswegen brauchen wir darüber nun kein Wort mehr zu verlieren.
Auch sozusagen mitgemeint. Hm.
Genau,
also diese Parallele. Sie da rein, ja.
Diese Parallele fand ich so störend, dass ich dachte, ich muss mich jetzt hinsetzen und da mal ein bisschen erzählen und aufräumen mit dieser Idee, dass lesbisch sein dasselbe ist wie schwul sein.
Sie widmen Ihr Buch den unerschrockenen Streiterinnen für die LGBTIQ-Jugend. Das heißt, machen Sie sich auch Sorgen, also das lese ich daraus, um das Heutige verstecken müssen, um das Heutige angegriffen werden, was ja gerade eben auch Transmenschen betrifft.
Auf alle Fälle. Also es ist gut, dass die Transmenschen jetzt auch hervorkommen und ihre Rechte beanspruchen. Und ja, ich bin voll dafür. Auf der anderen Seite bin ich der Meinung, doch mehr und mehr, dass die Gruppen eigentlich da zusammengewürfelt werden, die nicht so recht zusammengehören. Also lesbisch, schwul und bi auf der einen Seite, Transmenschen sind, glaube ich, eine andere Kategorie. Also bei Transmenschen geht es eher um die Geschlechtsidentität und bei der anderen Gruppe geht es um die sexuelle Orientierung, das ist was vollkommen anderes und die alle so in einen Topf zu werfen.
Aber wäre es sinnvoll, wenn man ja gegen Angriffe sich zu verteidigen hat, wenn man Aufklärung betreiben will, sich da auseinander dividieren zu lassen?
Nein, aber es ist jetzt einfach eine begriffliche Klärung.
Ach so,
es ist absolut nicht dasselbe, aber da wir allesamt, ob trans oder lesbisch oder bi, querstehend zur Gesellschaft immer noch, ist es gut, aus strategischen Gründen natürlich Verteidigungsbündnisse zu schließen.
Wovon man nicht sprechen kann, davon wird man krank, sagt Luise F. Pusch oder stellt es ihrem Buch voran. Sie hat in einem früheren biografischen Roman veröffentlicht, unter Pseudonym veröffentlicht, ihr Zusammenleben mit Partnerin, und zwar im Verborgenen. Sonja, eine Melancholie für Fortgeschrittene, hieß der Roman. Frau Pusch, dieses im Verborgenen Leben, also im Verborgenen nicht, Sie haben im Verborgenen, aber die Beziehung im Verborgenen gehalten. Was hat das bedeutet im Alltag?
Das ist eine ständige Verbiegung und Unterdrückung elementarer Bedürfnisse nach Offenheit und offenem Umgang mit, besonders auch mit Freunden und Freundinnen, vor denen wir auch immerzu irgendwas vortäuschen mussten. Zum Beispiel, die Sonja war im Rollstuhl und ihre Eltern wussten nicht, dass wir eigentlich eine Liebesbeziehung hatten. Wir konnten das darstellen. Wir waren auch gezwungen, es irgendwie anders darzustellen. Als ich war eben besonders altruistisch und kümmerte mich um die arme junge Frau, die da im Rollstuhl war. Wir hatten da also ein ziemlich gutes Cover. Aber hinter dieser Zwangslüge hatten wir immer Angst, das Ganze könnte auffliegen. Wir sind auch aus dieser Angst heraus aus dem Studentenheim ausgezogen, wo wir damals gewohnt haben, in Blankenese. Und wir sind beide dadurch auch krank geworden. Also ich war ja schon krank. Ich bin
psychisch krank einfach.
Psychisch krank.
Ich hatte ständige Verstecken und bei sich halten, was man eigentlich ausleben möchte.
Ja, ich hatte einfach Angst vor Menschen. Und mein zweiter Bericht über meine Kindheit und Jugend, der wurde eigentlich praktisch angeregt dadurch, dass ich plötzlich feststellte, hier im Lockdown, das ist genauso ähnlich wie damals in meinem lesbischen Lockdown, Menschen sind gefährlich, entweder als VirusträgerInnen oder als Menschen, die die Wahrheit meiner Gefühle entdecken könnten und mich dafür verachten oder Schlimmeres. Also man hat dauernd eine Strategie des Versteckens, des Lügens und der Angst. Ich habe tatsächlich einfach eine ganz schwere Angstneurose gehabt, praktisch von meiner Pubertät bis, würde ich sagen, Mitte 35.
Wenn ich das richtig gelesen habe, dann wollten Sie sich sogar, also Sie waren so weit, dass Sie sagten zu einem Psychotherapeuten, Sie möchten sich verändern, Sie möchten nicht mehr.
Ja, ich hatte gedacht, vielleicht kann der gute Mann mich umpolen. Ich war tatsächlich 32 und hatte schon Kontakt zu der Frauenbewegung, aber es war in meiner beruflichen Situation noch immer dermaßen anstrengend, das Versteckspiel von morgens bis abends da durchzuhalten, dass ich dachte, ich halte das nicht mehr aus, gibt es vielleicht einen Ausweg? Und ich bin dann zu diesem Analytiker gegangen, der galt als sehr gut. Und er war auch sehr gut und sagte, nein, das tut mir leid, ich habe das noch nie gehört, dass das irgendwo geklappt hätte. Aber was Ihnen helfen könnte, wäre, wenn Sie sich mal einer lesbischen Gruppe anschließen würden. Und er hat mich dann gleich in die Lesbengruppe in Zürich geschickt und mir außerdem Alice Schwarzer und Kate Millett in die Hand gedrückt. Also der war wirklich hervorragend, seiner Zeit voraus.
Das heißt, das war irgendwie der Weg aus dem Versteck raus, in den Feminismus hinein.
Genau, das hat er mir empfohlen und ich bin dem auch gefolgt und also mit ganz positiven Ergebnissen. Ich hab dann zum ersten Mal in einer Gruppe offen reden können. Ich hatte damals schon angefangen, das Buch Sonja zu schreiben. Meine Partnerin hatte sich umgebracht im Jahre 76 und das war auch der Grund, weshalb ich dann also losgegangen war und sagte, ich halte sowieso alles hier nicht mehr aus. Und der Ausweg war dann eben, an die Öffentlichkeit gehen oder jedenfalls zuerst mal Gleichgesinnte zu suchen und vielmehr mich in der Frauenbewegung zu engagieren. Und da waren ja sowieso dann viele Lesben am Werk und dann erfuhr ich plötzlich, wir sind nicht der letzte Dreck, sondern in dieser Umgebung bei der Frauenbewegung sind wir eigentlich die bewunderte Avantgarde, also eine Umwertung aller Werte plötzlich.
akzeptiert werden, gesehen werden. Wie hat sich dieses Outing eigentlich, Sie waren ja Sprachwissenschaftlerin, Linguistin, wie hat sich dieses Outing auf Ihre Karriere ausgewirkt? Hat dieses lesbisch, offen lesbisch Leben oder hat die Kritik an der Männersprache, was war
Ja, ich hatte immer gedacht, deswegen habe ich das auch unter Pseudonym Judith Offenbach zunächst veröffentlicht, das Buch Sonja, weil ich dachte, wenn das die Kollegen erfahren, dann bin ich sowieso raus hier und kann meinen Beruf nicht mehr ausüben. Und das war dann aber gar nicht so. Was meine Karriere dann zerstört hat, war der Einsatz für eine gerechte, frauengerechte Sprache, also Kritik an der deutschen Männersprache. Das hat dazu geführt, dass die Kollegen, also praktisch das ganze Fach damals war auch männlich besetzt, die fanden das gar nicht lustig und die dachten, also die Frau war ja mal eine sehr gute Linguistin, aber jetzt ist sie hier anscheinend verrückt geworden.
Das haben Sie woran gemerkt?
Ich habe das gemerkt daran, dass sich eigentlich niemand zu meinen Aufsätzen da geäußert hat. Wenn ich dann auftrat, war eher eisiges Schweigen als Akklamation. Ich habe sonst immer nur also die größten akademischen Ehren eigentlich alle abgeräumt, die damals zu bekommen waren. Und dann war ich plötzlich out. Das merke ich dann im Laufe der Jahre, besonders als ich mich bewerben wollte auf Professuren, für die ich hochqualifiziert war. Ich hatte ja auch das Heisenberg-Stipendium, damit wird eigentlich eine Hochqualifikation ausgezeichnet in Deutschland. Ja, und ich wurde gar nicht mehr eingeladen oder wenn, dann war ich praktisch auf Platz 35 gelandet, während ich früher immer unter den Ersten war, die eingeladen wurden.
Wovon haben Sie dann gelebt? Wie haben Sie weitergemacht?
Ja, ich hatte eben dieses schöne Heisenberg-Stipendium und habe mich währenddessen beworben. Da bekam ich also das noch. Und als ich das nicht mehr bekam, 5 Jahre lang wurde das gezahlt, von 79 bis 84. Danach war ich durch meine Kritik an der Männersprache dann so bekannt geworden, außerhalb der Uni. Also der gesamte deutsche Kulturbetrieb interessierte sich plötzlich für dieses Thema. Auch der Rundfunk sehr stark, aber die Kirche, die Bibliotheken. Also ich lernte überhaupt erstmal diesen wirklich auch finanzstarken deutschen Kulturbetrieb kennen. Ich wurde eingeladen, bekam dafür Honorare und konnte davon bescheiden leben.
Sie haben viele Einladungen bekommen, haben Sie gesagt. Eine Einladung war ganz besonders wichtig, nämlich eine Einladung in die USA. Sie waren eingeladen an die Bostoner Universität, eben auch in Sachen feministischer Sprache, oder?
Ja, ich war eingeladen von den Women in German. Das ist eine Vereinigung der Germanistinnen in den USA. Und die sind über das ganze Land verteilt. Also es war nicht nur nach Boston, da fing die Reise nur so quasi an. Aber es ging bis Alaska, also San Francisco und dann auch im Mittleren Westen, also Minnesota, eigentlich das ganze Land. Praktisch 36 Stationen durfte ich da bespielen. Und, ja, das war sehr aufregend. Aber es fing praktisch Princeton, da hat mich Ruth Klüger übrigens eingeladen nach Princeton. Da habe ich die ist damals noch Ruth Angress. Also interessante Frauen kennengelernt und eben die interessanteste war dann meine jetzige Partnerin Joey Horsley, die lehrte an der University of Massachusetts in Boston.
Und Sie führen seitdem eine Pendelbeziehung über die Kontinente.
Genau, in den letzten 36 Jahren haben wir das also gut geschafft. Bis dann Trump also da die Grenze dicht machte wegen Covid und dann Europa auch dicht machte gegen Amerika, dann saßen wir auf falschen Kontinenten. Und mussten dann schließlich heiraten, um wieder zueinander zu kommen.
Naja gut, ist ja vielleicht nicht der Schlechteste, da zu heiraten.
Mussten wir nach 36 Jahren heiraten. Ja, aber jetzt haben wir ganz viele bürokratische Probleme.
Darüber könnten wir noch eine ganz eigene Sendung machen, mich interessiert. Aber im Moment vielmehr, dass Sie eben nicht nur privat ein Paar sind, sondern Sie sind ja auch beruflich ein Paar. Sie, Frau Pusch, haben sowieso schon immer quasi neben den, also gewissermaßen als Standardwerk, den Kalender der berühmten Frauen rausgegeben. Mhm. Habe ich gerade gesehen, dass 2023 die Poetin Amanda Gorman den Kalender zieren wird. Mhm. Aber weil eben jährlich 12 Porträts viel zu wenig sind, haben sie zusammen mit Joey Horsley Femme Bio Fembio. Ja, richtig. Fembio gegründet. Eine Frauenbiografieforschung betreiben sie im Netz.
Genau.
Inzwischen circa, ich glaube, es 13.000 Biografien gesammelt.
Ja, die Zahlen sind so, es sind 1.700 Texte und es sind 13.000 Datensätze online und offline sind 33.000 Datensätze. Das muss alles noch eingespeist werden.
Oh, da haben Sie noch viel Arbeit vor sich.
Wer
macht diese Arbeit? Wer sammelt da? Wie tief steigen Sie da ein?
Also ich sammle praktisch so genauso lange, wie ich feministische Linguistik mache. Vielleicht vier Jahre länger feministische Sprachkritik. Aber als das so alles brenzlig wurde, musste ich mich ja auch irgendwie ein bisschen anders orientieren und habe mich dann auf die Frauenbiografien geworfen und habe eben mit Ärger festgestellt, damals in den 80er Jahren, zum Beispiel die Sendung Zeitzeichen vom WDR, ehrwürdige Sendung, die jeden Tag an Jubilare erinnert. Und das waren tatsächlich fast immer nur Jubilare. Es gab da kaum Frauen, an die erinnert wurde. Da habe ich festgestellt, es fehlt hier irgendwie die Infrastruktur. Die sitzen offenbar auf Daten, wo keine Frauen vorkommen. Und ich habe mir dann den Deike-Kalender angesehen. Der erinnert immer an berühmte Persönlichkeiten, die an dem Tag ein Jubiläum haben. Und im Jahre 88 kamen da 5 Frauen und ich war 500 Männer vor. Ich war entsetzt und vorher schon entsetzt über die Züge, die alle nach Männern genannt wurden, die Straßen, die Plätze. Wir lebten also in einem männlichen Kosmos. Frauen, auch da kamen da nicht vor und ich dachte, es fehlt hier die Infrastruktur. Mhm. Das war besonders deutlich im Jahr 82. Da ärgerten sich die Frauen immerzu über Joyce und Goethe. Die hatten da ihre Jubiläen. Es war also der 100. Geburtstag von James Joyce. Und ich sagte ja, es ist auch der 100. Geburtstag von Virginia Woolf. Warum feiert ihr denn die nicht, statt euch über Joyce zu ärgern? Und ja, das wussten sie nicht. Und das wusste der Rundfunk offenbar auch nicht. Mhm. Und dann habe ich also einen Kalender gemacht, der neben dem Deike-Kalender auf die Redaktionstische des Rundfunks und der Zeitung sollte, wo sie dann nachgucken konnten, ja, welche Frau hat denn heute ein Jubiläum? Da muss ja erstmal eine Infrastruktur her, die wussten das offenbar nicht. Und dann habe ich also systematisch angefangen, die aus den Lexika herauszusuchen. Meyer-Lexikon, wirklich 25 Bände.
Also alles durchgeblättert und geguckt, die Frau ist interessant, die ja. Frau ist interessant, die kenne ich überhaupt nicht.
Genau, genau. Und also zum Beispiel Georg Büchner und dass der eine Schwester hatte, Luise Büchner, das wusste ich natürlich gar nicht. Und dann kam ich auf die Idee, ich fand immer mehr solche Schwestern, Ulrike von Kleist und Dorothy Wordsworth und so weiter. Ich habe ein Buch dann gemacht über Schwestern berühmter Männer und Töchter berühmter Männer, Mütter berühmter Männer. Wir hören immer nur was über Geliebte und Frauen berühmtere Männer. Darum habe ich mich nicht mehr gekümmert, da gab es genug. Aber alle anderen sind eben auch ein Zugang zu Frauen, der nur über die berühmten Männer geht. Das war das einzige Interesse, was die Leute hatten. Aber da konnte man noch ein paar Frauenbiografien finden, weil sie eben mit einem berühmten Mann was zu tun hat.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Die letzten Minuten im Gespräch mit Luise F. Pusch. Im Vorfeld habe ich natürlich ein bisschen in den Büchern gestöbert von Luise F. Pusch und habe in dem Buch Gerecht und Geschlecht eine große Überraschung gefunden, nämlich, dass die Gebrüder Grimm in Sachen Gendern eigentlich weit vorne waren. Klären Sie uns auf, Frau Pusch.
Ja, das war zur Zeit der Brüder Grimm. Herrschte noch eine Sprachform, die wir auch Dualis nennen, und wo dann auf Paare, Mann-Frau-Paare, Frau-Mann-Paare bezogen wurde, bezog man sich mit dem Neutrum. Also zum Beispiel Jorinde und Joringel, die waren ja getrennt. Und eben dann heißt es da, wenn eins das andere nicht sah, war es traurig. Während dann kamen die Schulmänner so um 1840, 50 und sagten, das geht gar nicht, das muss hier alles maskulinisiert werden. Und dann, seitdem heißt es, wenn einer den anderen nicht sah, war er traurig. Auch für Paare und für Geschlechter ganz allgemein, egal welches Geschlecht. Wir haben noch ein einziges Wort im Deutschen, glaube ich, wo das erhalten ist, wenn wir sagen, unser Eins.
Unser Eins.
Unser Eins bezieht sich ja auf alle Geschlechter.
Ja.
Und da haben auch die Schulmänner, die hießen nicht Lehrer damals, sondern Schulmänner, die haben gesagt, nein, das muss heißen Unser Einer.
Wir bleiben bei Unser Eins. Unser Eins hat jetzt ein kleines Zeitproblem, würde gerne noch ewig mit Ihnen weitersprechen, aber die Zeit läuft uns davon. Vielleicht sitzen Sie, ich habe Ihre 78 Jahre erwähnt, noch an einem nächsten Projekt oder setzen Sie sich zur Ruhe? Kann ich mir gar nicht vorstellen.
Nein, ich arbeite, haben Sie schon erzählt, immerzu an diesem Projekt FEMBIO und an dem Kalender. Ich habe jetzt gerade den Kalender 24 in der Mache, und also 2024. Mhm. Und es kommen dauernd Biografien rein, die ich einstelle. Und da mache ich praktisch Redaktionsarbeit. Aber Joe und ich planen auch noch praktisch den gemeinsamen Teil unserer Biografie.
Aha,
so quasi schön. Ab Mitte der 80er Jahre soll es dann nochmal losgehen.
Also Luise F. Pusch weiterhin tätig. Und Dankeschön dafür und für die Zeit hier im Deutschlandfunk Kultur. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, Frau Pusch.
Danke, Frau Heise, das wünsche ich Ihnen auch. Es war sehr schön, mit Ihnen zu sprechen.